Heute endet die Allianz Gebetswoche. Und wer das Heft vor sich liegen hat oder vielleicht auch in den letzten Tagen die Impulse sich angehört hat, der weiß, dass heute der letzte Tag unter dem Motto Miteinander Gott loben steht. Und als ich mir die vorgegebenen Texte angesehen habe, da habe ich so gedacht, Mensch, da steckt noch so viel mehr drin. Ja, wir loben und beten Gott gemeinsam an, auch heute in diesem Gottesdienst. Aber ich habe mich getraut, dieses Thema heute Abend etwas zu verändern. Mein Thema lautet, mit Jesus unterwegs sein verändert unser Miteinander. Und dazu lese ich uns aus Kolosser 3 die Verse 16 und 17. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Dieser Vers 16 beginnt direkt mit einer Aufforderung an uns. Und ich finde, die passt hervorragend zu dem Wochenthema dieser Allianz Gebetswoche. Lebenselixier Bibel. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, bin ich auf eine kleine Geschichte gestoßen, die das ganz gut umschreibt, was das meint, dieses Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ein Pastor erinnert sich, dass er einmal bei einer Frau zu Gast war, die seit längerem nicht mehr in der Gemeinde aufgetaucht ist. Spontan beschließt er, bei ihr vorbeizuschauen. Er findet ihr Haus wieder, klingelt, aber niemand öffnet. Nach kurzem Zögern drückt er erneut den Klingelknopf. Wieder geschieht nichts. Aber er hat den Eindruck, die Frau ist zu Hause, aber sie möchte nicht öffnen. Deshalb zieht er seine Visitenkarte aus der Tasche und schreibt das Kürzel Offenbarung 3, Vers 20 auf die Rückseite und wirft es in ihren Briefkasten. Er hofft, dass die Neugier die Frau dahin treibt, zumindest die Bibelstelle einmal nachzuschlagen. Dort heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Als er am nächsten Sonntag auf der Kanzel steht, sieht er die Frau in der letzten Reihe sitzen. Der Pastor ist froh und später zugleich überrascht, denn über den Kollektenkorb erhält er seine Visitenkarte zurück. Und unter seiner Stellenangabe findet er den Hinweis 1. Mose 3, Vers 10. Er schlägt in der Bibel nach und liest, ich hörte dich kommen, da bekam ich Angst, weil ich nackt bin, da habe ich mich versteckt. Diese kleine Geschichte bringt für mich zum Ausdruck, wie Gottes Wort in unserem Alltag Wirkung zeigen kann. Prägnant, humorvoll und einladend. Das Wort Christi mitten im Leben. Nutzt ihr Bibelstellen auch so für das, was ihr in eurem Alltag gerne sagen wollt? Hat das Paulus gemeint, als er den Brief an die Geschwister in Kolossä schrieb? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Was ist das Wort Christi? Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, na damit ist die Bibel gemeint oder zumindest das Neue Testament. Aber als Paulus diesen Brief schrieb, gab es das Neue Testament noch nicht einmal in Ansätzen. Hier und da gab es Briefe, die von Paulus geschrieben wurden und die von Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht wurden. Paulus meint mit dem Wort Christi, dass Jesus Christus der Retter und Herr ist und dass die Botschaft von seinem Tod am Kreuz und seine Auferstehung den Menschen präsent sein soll. Und offensichtlich existierte eine intensive mündliche Weitergabe der Botschaft von Jesus. Wo Jesus verkündigt wird, da tritt er selbst lebendig und wirksam in die Mitte. Da ist er anwesend. Paulus meint also, versammelt euch wieder und wieder im Gottesdienst, in Hauskreisen, in Bibelkreisen, in Zweierschaften, denn da ist Jesus in der Mitte. Und auch wenn wir gerade schmerzlich darauf verzichten müssen, dass wir uns so treffen dürfen, ist es doch möglich, wenn wir Kontakt halten, zum Beispiel über das Telefon. Lasst Jesus reichlich unter euch wohnen. Nicht nur spärlich wie ein Besucher, sondern macht ihn zu eurem Mittelpunkt. Und dann stellt euch darauf ein, dass da, wo ihr in seinem Namen zusammenkommt und ihr ihn bekennt, verkündigt und anbetet, dass er da selbst dabei ist und euer Leben nachhaltig verändert und berührt. Dass Jesus wirkt, dass er zu uns redet. Und darum sagt Paulus, lasst das Wort Christi, lasst Jesus selbst reichlich unter euch wohnen, da, wo ihr zusammenkommt. Denn das lässt euren Glauben wachsen und das lässt euer Vertrauen in Jesus wachsen. Paulus hat aber noch eine zweite Aufforderung für uns, nämlich, dass wir uns gegenseitig lehren und ermahnen sollen. Mögt ihr das Wort ermahnen? Ich nicht. Bei mir ist das sofort ein Bild vor Augen. Da steht jemand vor mir mit erhobenem Zeigefinger und sagt, das macht man aber nicht. Und wir wissen immer so schnell, was richtig und was falsch ist, oder? Aber meint das ermahnen? Der Begriff ermahnen ist mit dem lateinischen Wort für auffordern, sich erinnern, Vernunft und auch mit dem griechischen Wort für erregt sein verwandt. Diese Beziehungen zueinander zeigen, wie stark das Ermahnen auf den ganzen Menschen zielt. Der Mensch soll mit seinem Verstand, mit seinem Willen, mit seinem Gedächtnis und mit seinen Gefühlen in Bewegung gesetzt werden, um sein Verhalten, seine Einstellung zu verändern und anders zu handeln. Es geht beim Ermahnen also um eine konkrete Verhaltensänderung. Und das griechische Wort ermahnen kann man auch mit auffordern, bitten, ermutigen oder trösten übersetzen. Und ich finde, das klingt schon mal ganz anders. Beim Ermahnen denke ich sofort an Worte von oben herab. Aber wenn ich an Ermutigen denke, dann denke ich an Worte, die mich voranbringen wollen. Warum schreibt Paulus diese Verse? Wenn man als Christ lebt und an Jesus glaubt, dann ist unser Leben, unser Verhalten die Antwort auf unseren Glauben. Christsein ist ein Lebensstil. Und diese Verse, um die es heute geht, stehen im zweiten Teil des Briefes. Dort finden sich Hinweise und Ermutigungen zu einem wahren christlichen Leben. Paulus fordert uns auf, dass jeder Christ in den Lebensbereichen, in denen er unterwegs ist, andere ermutigt und ermahnt, damit jeder ein Leben nach Gottes Willen führen kann. Und es geschieht aufgrund seiner Liebe zu uns Menschen und dient zu unserem Besten, auch wenn Paulus in seinen Briefen den Christen manches Zurechtweisende und Kritische schreibt. Ermahnung und Lehre, wie Jesus ist und wie er sich unser Leben vorstellt, gehören zusammen und stehen in einer ständigen Wechselbeziehung von Erkennen und Handeln. Wir Menschen können aber nur dann etwas erkennen und danach handeln, wenn es uns jemand erklärt und uns darauf hinweist. Und die alles entscheidende Frage ist, wie wird mir das gesagt und wie wird mir das gezeigt? Ich glaube, jeder von uns würde das mit unterschreiben, wenn ich sage, wenn wir Christen sind, dann folgen wir Jesus nach. Dann hören wir auf ihn und wollen uns von ihm verändern lassen. Und ich frage mich, ist es unser Bestreben in unserem Leben, in unserem Alltag, dass wir Jesus immer ähnlicher werden? Dass immer mehr von ihm auf unser Leben abfärbt? Und ich möchte gerne mit euch schauen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Denn bei Jesus können wir sehen, was es heißt, liebevoll ermahnen. Das ist zum Beispiel Zachäus. Jesus wusste sehr genau, wer da vor ihm im Baum saß. Ein reicher, betrügerischer Zolleinnehmer. Und Jesus sagt zu ihm, Zachäus, steig von diesem Baum herunter, ich möchte heute dein Gast sein. Und Zachäus hängt da in diesem Baum und kann es nicht fassen. Zum ersten Mal in seinem Leben steht ein Mensch vor ihm und sieht ihn an. Liebevoll, anerkennend, mit einem echten Blick für ihn. Nicht nur so ein Blick, der mal kurz an einem hängen bleibt und wieder weiterzieht. Jesus sieht Zachäus an. Und Zachäus nimmt Jesus voller Freude mit. Ich finde es so schade, dass dieses Gespräch von diesen beiden Männern nicht aufgeschrieben ist und wir das nicht in der Bibel nachlesen können. Aber ich stelle mir vor, wie Jesus liebevoll, ja und auch bestimmt mit Zachäus gesprochen hat. Sonst hätte Zachäus nicht zu dieser Erkenntnis kommen können, was mit seinen Zolleinnahmen falsch gelaufen ist. Ich glaube, wenn Jesus zu ihm gesagt hätte, das ist falsch und das ist Sünde und lass das, das hätte bei Zachäus zu keiner Veränderung geführt. Wenn uns jemand lieblos und mit erhobenem Zeigefinger ermahnt, dann führt das doch bei uns Menschen nicht zu einer Veränderung, sondern vielmehr zu einem Protest und zu einer Gegenwehr. Hey, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Was weißt du schon von mir und von meinem Leben? Jesus hat einen ganz anderen Umgang gewählt. Er ist Zachäus liebevoll, wertschätzend und voller Respekt begegnet. Und Zachäus hat verstehen können und dadurch sein Handeln verändern können. Eine zweite Begegnung. Im Johannesevangelium lesen wir die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Da bringen die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu Jesus, die sie beim Ehebruch ertappt haben. Im Gesetz schrieb Mose vor, eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wird, soll gesteinigt werden. Und dann steht da eine ganze Menge von Menschen, jeder schon den Stein in der Hand, und Jesus sagt zu ihnen, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Einer nach dem anderen ging, bis Jesus mit dieser Frau allein zurückgeblieben ist. Und Jesus richtet sich auf und sieht die Frau an und fragt sie, wo sind alle hin? Hat dich keiner verurteilt? Und die Frau antwortet Jesus, keiner, Herr. Da sagt Jesus zu ihr, ich verurteile dich auch nicht. Geh, aber tu von jetzt an kein Unrecht mehr. Jesus sieht diese Frau an und er verurteilt sie nicht. Ja, er hat klare Worte, tu dieses Unrecht jetzt nicht mehr. Aber Jesus hat mit dieser Frau gesprochen, so dass sie es verstehen konnte und ihr Handeln verändern konnte. Eine dritte Begegnung. Als Jesus durch die Dörfer und Städte zog, da lehrte er in den Synagogen und erzählte von Gott und seiner Liebe zu uns Menschen. Und Jesus sah die Menschen und er hatte Mitleid mit ihnen, wie sie erschöpft und hilflos waren auf der Suche nach Wegweisern für ihr Leben. Es tat ihm weh. In der Bibel lesen wir, es jammerte ihn. Und dieses Jammern, das da im Text steht, meint wörtlich, es dreht ihm das Herz um. So weh tut ihm das. Jesus sieht die Menschen, wie sie sich nach Gott sehnen, nach Sinn und nach Orientierung für ihr Leben. Und er bezeichnet sie wie Schafe, die ohne Hirten sind. Er sieht ihre leibliche, soziale und wirtschaftliche Not und er greift ein. Er handelt, weil ihm die Menschen am Herzen liegen. Für Jesus gehören das Wort Gottes und der Blick für das Notwendige zusammen. Er erzählt den Menschen von Gottes Liebe und er heilt sie von allem, was sie gerade bewegt und bedrückt. Er sieht diese große Volksmenge und ihm dreht sich das Herz im Leibe um. Mich berührt das, wie Jesus uns Menschen sieht. Wir sind Gottes Geschöpfe, wertvoll und kunstvoll erdacht, einzigartig in seinen Augen. Und so sieht uns Jesus an, voller Liebe. Und wir liegen ihm am Herzen. Er möchte das Beste für uns. Er wünscht sich, dass unser Leben gelingt und wir eine echte und tiefe Beziehung mit Gott führen können. Jesus hat so viel Geduld für uns Menschen. Geduldig nimmt er sich Zeit, um alle, die suchen, vorsichtig auf den richtigen Weg zu bringen. Und wir? Wir wissen so schnell, was richtig und was falsch ist. Wir verurteilen so schnell und stecken Menschen in Schubladen, aus denen sie nie wieder rauskommen. Habe ich diesen Blick für andere, für meinen Mitmenschen? Voller Liebe und Dankbarkeit für die Person? Oder sehe ich nur, was verkehrt ist, was mich stört? Sehe ich nur die Sünde, den falschen Weg, die falsche Entscheidung, das Problem? Oder sehe ich den ganzen Menschen? mit all seinen Stärken und wertvollen Gaben, die Gott in ihn hineingelegt hat. Wisst ihr, nicht nur ich bin Gottes kostbare Schöpfung, mein Mitmensch ist es auch. Und deshalb die Frage, was sehe ich? Auf meinen Blick kommt es an. Es ist schon eine Weile her, da kam eine junge Frau auf mich zu. Ich kannte sie gut und sie sagte zu mir, Marion, ich vertraue dir. Und dann erzählte sie mir, dass sie sich in einen verheirateten Mann verliebt hatte und er sich auch in sie und die beiden haben eine Beziehung miteinander angefangen. Mich hat es in dem Moment so erschreckt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und konnte im ersten Moment auch nicht damit umgehen. Mein erster Impuls war, zu ihr zu sagen, bist du verrückt geworden? Was ist denn in dich gefahren? Und in dem Augenblick ist mir bewusst geworden, was sie ganz am Anfang zu mir gesagt hat. Marion, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich nicht sofort verurteilst. Ich vertraue dir, dass ich mich dir anvertrauen kann, dass ich dir das erzählen und sagen kann. Und im Gespräch erzählt mir diese junge Frau, dass sie das nicht wollte und plötzlich war sie mittendrin. Und das war der Grund, warum sie das Gespräch gesucht hat, weil sie für sich selber wusste, dass das nicht richtig ist. Ermahnt einander in Weisheit. Erinnert und ermutigt einander, so zu leben, wie Gott es sich für uns Menschen vorgestellt hat. Sagt es einander, aber tut es bitte nicht mit erhobenem Zeigefinger. Steckt die Person nicht in eine Schublade und stempelt sie ab. Tut es in Liebe. Schaut euch die Person mit den Augen von Jesus an. Geliebt, wundervoll geschaffen, einzigartig und gewollt, kostbar und wertvoll. Und deshalb verurteilt einen Menschen nicht. Ich glaube, wenn wir in unser eigenes Leben sehen, dann wissen wir doch selber, dass wir diese unverdiente Liebe oder diese bedingungslose Liebe von Jesus so oft doch gar nicht verdient haben. Und doch dürfen wir das wissen. Sein Ja steht felsenfest über unserem Leben, trotz unserem Scheitern und trotz unserem Versagen. Sein Ja bleibt und gilt. Und ja, ich weiß, es ist eine Herausforderung, aber seid füreinander da. Wie das gehen kann, dafür habe ich uns eine Idee mitgebracht. Statt sich schnell einer unüberlegten Reaktion hinreißen zu lassen, sich erstmal einen Moment zurücknehmen und beten. Aber nicht sofort für die Situation und für die richtigen Worte, sondern als allererstes mal für die Person selbst. Danke und lobe Gott für die Person und überlege dir, wofür du dankbar bist. Was siehst du Positives an dem anderen? Was schätzt du an ihm? Welche Gaben und welche Fähigkeiten und Eigenschaften und Merkmale fallen dir ein? Bring sie Gott in einem Dankgebet. Denn Danken wirkt lebensverändernd, weil es unseren Blick verändert. Wir sehen den Menschen aus einer anderen Perspektive, aus Gottes Perspektive. Wir können das, was wir vor Augen haben, nicht verändern. Aber wir können durchaus etwas tun, dass wir es mit anderen Augen sehen, nämlich mit Gottes liebevollem Blick für uns Menschen. Und das verändert mein Verhalten, das verändert mein Herz. Mein hartes, verurteilendes Herz wird weich und sieht einen Menschen, der von Gott gewollt ist, geliebt ist und wertvoll ist. Und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass unser Leben gelingt und wir es mit seiner Hilfe und seinen Ideen für uns Menschen gestalten. Und seine Idee war es, dass wir uns genau darin gegenseitig unterstützen und einander helfen. In Hauskreisen, in Kleingruppen, in Gesprächen, in der Seelsorge, im Gottesdienst. Ich habe diese junge Frau begleitet und es war kein leichter Weg für sie. Es war sehr schmerzhaft. Wir haben viel zusammen gebetet, in der Bibel gelesen und mal geschaut, wie Gott sich Beziehungen eigentlich vorstellt. Und ich durfte ihr das immer wieder sagen, dass ihr Verhalten und das Verhalten von diesem Mann nicht von Gott gewollt sind. Ich habe viel Geduld gebraucht, sie auf diesem Weg zu unterstützen und zu begleiten. Das war das, was ich mir von Gott immer wieder aufs Neue habe schenken lassen dürfen. Geduld für die Frau und für ihren Weg. Denn so vieles ist nicht mit einem Gespräch getan und vor allem nicht irgendwo mal zwischen Tür und Angel. Es hat lange gedauert Und dann haben die beiden die Beziehung zueinander beendet. Er hat seiner Frau alles erzählt. Und die beiden hatten für sich einen langen Weg vor sich. Aber sie haben um ihre Ehe gekämpft. Und für mich ist es ein Wunder, die beiden haben es geschafft. Die junge Frau ist heute selbst verheiratet und hat Familie. Und als ich sie vor einiger Zeit noch mal getroffen habe und wir auch noch mal über diese Situation gesprochen haben, da hat sie mir erzählt, wie leid ihr das alles tut. Und dass sie sich niemals darauf hätte einlassen dürfen. Und doch weiß sie, dass diese Entscheidung und diese Geschichte zu ihrem Leben dazugehören. Und sie hat mir erzählt, dass es ihr heute ganz oft so geht, dass sie merkt, dass sie viel gnädiger mit anderen Menschen umgeht und sie nicht mehr so schnell verurteilt, wenn sie merkt, dass da jemand einen Fehler gemacht hat. Paulus sagt, dass wir einander ermahnen sollen. Es ist eine Aufgabe, die Gott uns zutraut. Ist uns das bewusst? Leben wir das? Wo sind die Bereiche in unserem Leben, wo wir Ermahnung brauchen? Vielleicht da, wo einer mit dem anderen lieblos umgeht und wir bekommen es mit. Oder wo jemand in sein Unglück rennt. Da, wo jemand nicht ehrlich ist. Oder Dinge ins schöne Licht gerückt werden. Dort, wo es mit der Wahrheit nicht so genau genommen wird. Oder wo Unterdrückung oder der eigene Vorteil herrschen. Lasst uns liebevoll füreinander da sein. Paulus sagt es im Kolosserbrief in Kapitel 3 in den Versen 12 bis 14 so. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Zieht an. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Liebe, nicht Rechthaberei, nicht der ermahnende Fingerzeig oder das Besserwissen, sondern Liebe. Wenn wir liebevoll und in Weisheit einen unserer Glaubensgeschwister ermahnen wollen, dann müssen wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen, damit wir wissen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und dann lernen wir nicht nur die Fehler eines Menschen zu sehen, sondern den ganzen Menschen mit all seinen Facetten. Lasst uns dankbar für diese Person sein und schauen, was Gott alles in die Person hineingelegt hat. Und mal genau hingucken, wofür wir dankbar sein können. Denn Dankbarkeit verändert unser Herz. Es macht unser Herz weich und es ändert unseren Blick. Und lasst uns Gott bitten für Geduld, für offene Augen und für Liebe und ein offenes Herz für unsere Mitmenschen, sodass wir sie ermutigen, begleiten und unterstützen können. Denn das führt bei unserem Gegenüber zum Verstehen und so kann sich manches Verhalten verändern. Und dann ist Ermahnung auch nichts Negatives mehr, sondern ein echter Liebesdienst an meinem Nächsten. Amen.